Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie zu unserem Webcast Radio Enlighten Next. Heute zum Thema: Die neue Spiritualität braucht Männer. Mit mir im Studio sitzt mein Freund und Kollege Steffen Karnet. Hallo Steffen.
Hallo Tom.
Und ja, heute, das Thema ist ein interessantes Thema. Ich meine, es ist sowieso ein interessantes Thema. Aber ich finde spannend, in der Vorbereitung zu dieser Sendung, ich merke, dass ich in diesem Thema persönlich geforderter bin als bei anderen Themen. Also ich merke einfach, dass es ein Thema ist, wo ich nicht den Überblick über das Thema habe, sondern ich merke einfach sehr stark als Mensch, als Mann, ich stehe mittendrin und ich bin in meiner Identität und in meinem Selbstsein total gefragt, in einer Weise, in der ich bei anderen Themen vielleicht nicht so gefragt bin. Ich meine, ich weiß, du machst weniger Sendungen als ich, aber ist das ein ähnliches, ist es ein Gefühl, das du teilen kannst?
Ja, jetzt wo wir auf Sendung sind, auf jeden Fall. Ja, ist interessant, was du sagst, weil zum einen haben wir uns sehr gefreut auf das Thema, weil es einfach ein spannendes Thema ist und weil es auch ein sehr relevantes Thema ist und ein sehr konkretes Thema ist. Aber mir geht es genauso wie du. So, man merkt, wenn man über Mannsein spricht und auch was ist da am Horizont, dass man da doch mehr gefordert ist als vielleicht bei anderen Themen.
Ich muss gleich vorweg sagen, weil heute natürlich auch ein doppelt besonderer Tag ist, auch in der Kombination unseres Themas Männer, und Männer und Fußball hat eine offensichtliche Beziehung. Und Italien, Deutschland, Fußball ist ein besonderer Tag. Ab 20.45 Uhr werden wir den Torstand durchsagen. Das heißt, diejenigen, die nicht gleich aufspringen wollen um 20.45 Uhr, wir werden erst auch nach 21 Uhr den Fernseher einschalten. Wir werden die erste Viertelstunde auch die Torstände des Fußballspiels Deutschland-Italien hier durchgeben. Wir dachten, beim Männerthema passt das ganz gut.
Ja, und es ist auch ein heißes Thema bei uns. Und Tom hat mir gerade vor ein paar Minuten gestanden, dass er noch nicht genau weiß, für wen er ist. Und als Österreicher, glaube ich, kann man das verstehen, weil er Italien genauso nah ist wie Deutschland.
Das hast du schön formuliert.
Aber wir haben uns auch gedacht, dass wir uns jetzt... Weil wir hatten viele Rückfragen, habe ich gehört, warum wir dieses Thema gerade heute wählen, zum Halbfinalspiel Deutschland-Italien. Aber wir haben uns gedacht, wir reden uns jetzt einfach heiß, um dann die richtige Mannschaft im laufenden Spiel gut unterstützen zu können.
Ich muss sagen, das Thema Mann, neuer Mann, beschäftigt mich ziemlich lange. Und das ist wahrscheinlich... typisch für dieses Thema und auch typisch für unsere Zeit, typisch für unsere Postmoderne. Ich kann mich noch an ganz hitzige Debatten vor, ich weiß nicht, ob es jetzt 30 oder 40, mehr 30 Jahren oder so erinnern, mit meiner Schwester. Ich war damals sehr politisch aktiv, meine Schwester sehr feministisch aktiv und wir hatten heftige nächtelange Diskussion, ob die soziale Frage wichtiger ist als die Geschlechterfrage. Und wir hatten sehr liebevoll, manchmal auch weniger liebevoll, hier heftige ideologische Auseinandersetzungen. Und schon damals, das war eben 70er, 80er Jahre, war offensichtlich, dass das alte Mannsein nicht mehr so weitergehen kann, wie die Moderne es geprägt hat, dass etwas Neues notwendig ist. Und viele der Therapiesachen, Selbsterfahrungskurse hatten auch mit männlicher Identität zu tun, hatten auch damit zu tun, das, was, ich sag's mal, männliche Defizite sind, Sensibilität, Beziehung, hier wirklich auch dem nachzugehen. Und ich würde sagen, eine der großen Errungenschaften unserer postmodernen Kultur ist die Infragestellung von herkömmlichen Männeridealen. Und das ist, glaube ich, wirklich eine der Leistungen, die wird wahrscheinlich, wenn man so in zwei Jahrhunderten mal auf diese Zeit zurückschaut und sagt, was ist denn damals passiert in diesen 50 Jahren von 1970 bis 2020 und so, oder um irgendeine Zahl zu nennen. Ich glaube, dass das einer der Punkte ist, die genannt werden, wenn erstens das die Emanzipation der Frau hier in einer Weise zum Thema geworden ist wie noch nie in der Geschichte und dass traditionelle Männerbilder gebröckelt sind wie noch nie in der Geschichte. Und ich glaube, dass wir jetzt zum ersten Mal das Thema neu ansprechen können, nämlich diese Erfahrung mitdenkend. Weil ich denke nicht, dass diese Errungenschaften der Postmoderne vorbei sind, nicht, dass die Lektionen ausgelernt sind, da gibt es noch viel zu lernen. Aber ich glaube, es ist auch viel geleistet worden. Das ist das eine. Und das andere, wir haben es kurz in unserem E-Mail auch geschrieben, auch die Schattenseiten dieses Prozesses der Postmoderne, der reinen Psychologisierung, der reinen Selbstkonzentration auf Selbsterfahrung, Ausgerichtetheit, das, was wir immer wieder ansprechen mit Kontextlosigkeit, mit Nabelschau, aber auch mit Beliebigkeit, diese Schattenseiten stellen das Thema vom Mannsein und auch das, was von uns als Männern gebraucht wird, gerade auch in den spirituellen Kontext, in einen neuen Rahmen. Und ich denke, darüber zu sprechen, wäre heute zumindest ein wichtiger Punkt.
Ja, ich sehe da zum Beispiel jetzt eine Errungenschaft in der Art und Weise, wie du reflektieren kannst auf die Entwicklung des Männlichkeitsideals. Glaube ich, ist auch eine große Errungenschaft der Postmoderne, dass man zurückschaut. Und ich teile ja jetzt nicht die gleiche Entwicklung wie du, was auch interessant ist, weil ich denke, viele von uns in unserem Alter zu unterschiedlichen Graden tragen sicher Anteile der Moderne und Anteile der Postmoderne mit sich. Und ich weiß, in den 80er Jahren, wo du halt schon sehr viele Therapien gemacht hast und wirklich so die Postmoderne zutiefst erfahren hast und gelebt hast, war ich halt noch sehr embedded in einen sehr modernen Kontext, weil ich bin ja in der DDR aufgewachsen. Und ich weiß noch, dann nach der Wende, als ich 2000 nach Holland gezogen bin, wie sehr es mich verwirrt hat, die Toleranz und die Liberalität in diesem Land, ja, wo ich gemerkt habe, wie da halt dieser moderne Anteil darauf reagiert und damit einfach nichts anfangen kann und einfach denkt, was soll denn das? Ja, warum gibt es ja keine klare Ordnung und Linie? Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt zurückschaue, dann halt ein Anteil, der dann mit der Zeit sich entwickelt hat, jetzt auf moderne Werte in der gleichen Art und Weise schaut.
Mhm. Einfach so gefragt, wie war dein Eindruck, aus einem Land kommend, dass der Postmoderne einfach so nicht ausgesetzt war und dann fällt die Mauer und man fällt ausgerechnet mitten nach Berlin, sozusagen einem der Hotbeds der Postmoderne, und wird wirklich über Nacht, buchstäblich über Nacht, in ein Zentrum der europäischen Postmoderne geworfen. Auf unser Thema gesprochen, was war dein Eindruck?
Naja, erstmal war es ein Riesenfreiheitsgefühl, weil ich glaube, die Erfahrung in der Moderne ist ja diese Enge, diese Rigidität, aus der man sich befreien möchte. Und so erlebe ich ja auch, wie die Postmoderne entstanden ist. Einfach dieses rigide Kollektive zu durchbrechen und dass die Individualität gelebt wird und sich entwickeln kann und untersucht und erforscht wird. Und insofern habe ich natürlich diesen Ausbruch als total befreiend empfunden, zum Anfang. Aber gleichzeitig war es auch überwältigend und irgendwie hat es mich auch orientierungslos gemacht. Also ich habe gemerkt, wie schnell ich dann wieder nach Ordnung suche und nach Richtung und nach Bestimmung und nach Kontext für mein Leben.
Es ist interessant, ein Effekt der Postmoderne ist einfach diese Freiheit. diese Freiheit im Sinne von everything goes, anything goes, alles ist möglich. Rollenkonzepte werden aufgebrochen, indem auch Männlichkeitsrollen werden aufgebrochen, werden mehr als aufgebrochen, werden radikal in Frage gestellt, weil einfach die Geschichte des Patriarchats auf einmal sichtbar wird. Ich kann mich erinnern, einer der ersten philosophischen Bücher, die ich gelesen hatte, war Simone de Beauvoir, Das andere Geschlecht. Das hatte ich gelesen, weil meine damalige Freundin sehr feministisch war und die einzige Möglichkeit, hier gemeinsam etwas zu entwickeln, war auch dieses Buch zu lesen. Aber es hat überhaupt nicht geschadet, würde ich sagen. Mhm. Es ist nach wie vor eines der wichtigsten Bücher. Aber zu sehen, wie wir mit den Qualitäten, mit wir meine ich jetzt Männer, radikal mit den Qualitäten, die wir als Männer haben, radikal in Frage gestellt worden sind und wahrscheinlich durch einen Prozess durchgegangen sind, der ein unheimlich irritierender, verunsichernder, aber ich denke mehr und mehr auch befreiender ist, weil sichtbar wird, dass beides miteinander möglich ist. Nämlich, dass es möglich ist, diese Innerlichkeit zu entwickeln, die nicht klassische männliche Qualitäten sind, dass es möglich ist, auch Beziehungsqualitäten zu entwickeln, die nicht klassisch männliche Qualitäten sind, aber, und ich glaube, das ist etwas, das sich dann immer mehr auch in der Arbeit, die wir gemeinsam seit jetzt auch knapp 20 Jahren machen, die Arbeit in den Leiden Next, wo auch in Bezug auf diese Fragestellungen so etwas wie gemeinsam unsere Stärke, gemeinsam so etwas wie Kameradschaft und gemeinsam so etwas wie Kontextorientiertheit, Zielorientiertheit wieder als Stärken entwickelt werden, die nicht ein Zurück sind unter dem, was die Postmoderne aufgebracht hat, sondern die etwas auf einem Versuch auf einer höheren Ebene zusammenzuhalten, wo ich wahrnehme, ich muss nicht all das, was ich in Sensibilisierungstrainings, in Selbsterfahrungstrainings aufgebrochen habe, vergessen, aber ich muss auch nicht in dieser Verunsicherung stehen bleiben. Ich kann sehen, dass gerade in einer Zeit, die auch dadurch geprägt ist, dass sie mehr und mehr reinen Selbstbezug generiert, die die Vielfältigkeit mehr und mehr auch in eine Beliebigkeit rutschen lässt. Qualitäten wie hier wirklich Kontext zu halten, das heißt hier denkend Kontext zu verstehen, nicht nur auf meine Empfindungen zu hören, sondern auch auf mein Weltverständnis zu hören. Das heißt wirklich nicht nur, wie fühlt sich das an, sondern auch verstehen zu wollen, in welchem Kontext stehen diese Gefühle. Es ist nicht nur meine Intuition, sondern auch mein wirklich die Welt in ihrer Tiefe verstehen wollen. Das heißt, hier ist ein intellektuelles, ein kognitives Notwendigkeit da, die eigentlich auch klassisch männliche Qualitäten sind, die jetzt nicht unbedingt als männliche Qualitäten wiederkommen müssen, aber als Qualitäten, die für sich wichtig sind und die, glaube ich, auch eine Antwort darauf sind, die Postmoderne mit ihren eigenen Schwierigkeiten darauf Antworten zu finden.
Ja, also was ich jetzt super spannend finde, dir zuzuhören, ist, weil du bist ja durch die Postmoderne durchgegangen und sprichst jetzt über deine Erfahrungen in der Postmoderne von dem Kontext, den wir seit 20 Jahren miteinander teilen. Und das ist eigentlich auch der Kontext, in dem ich die Postmoderne erlebe, weil ich eigentlich ja diese extreme Individualisierung, dieses extreme Ausleben von Gefühlen und von Wünschen und diese Psychologisierung der eigenen Erfahrung, ja, nicht wirklich mitgemacht habe, aber gleichzeitig den Wert absolut schätzen kann. Also aus meiner eigenen Erfahrung aus der Moderne kommend, wie wichtig es war, diesen Aufbruch zu erleben, ja, dass Menschen wirklich da durchgegangen sind, um dann zu erkennen, es braucht doch wieder einen größeren Kontext, der über das Persönliche hinausgeht, um mit dieser Freiheit wirklich umgehen zu können und dem wirklich Sinn geben zu können und auch einen philosophischen Kontext zu kreieren, in dem man das alles dann auch miteinander sich anschauen kann, so wie du das gerade beschrieben hast.
Okay. Um den Prozess vielleicht noch genauer zu schildern, ich habe ja Philosophie studiert. Mhm. Das war mein Ausgangspunkt. Aber es gab in einer bestimmten Periode, und die war jahrelang, wo ich um meine Verkopftheit loszulassen, um in meine Sensibilität zu kommen, bewusst kein Buch angegriffen habe. Also wo ich bewusst, ich bin in Therapien gegangen, ich habe Meditation gemacht, ich habe Dinge gemacht, über die ich am Mikrofon jetzt nicht spreche. Die Tatsache, dass ich ein sehr intellektueller Mensch war, dass ich eine hohe kognitive Fähigkeit hatte, habe ich als Problem begriffen. Ich kann mich an ein Buch erinnern, weil ich damals sehr politisch war und da gab es auch auf der Linken sehr politisch war und da gab es ein Buch, ein feministisches Buch, auch ein sehr brillantes Buch über diese ganzen Konzepte, politischen Konzepte der Arbeiterbewegung. Und das hieß Die Kopfgeburten der Arbeiterbewegung. Und das hat einfach all diese Ideen, zum guten Teil auch berechtigterweise, als Kopfgeburten kritisiert. Und hier wirklich auf Intuition, auf Empfindung, auf all das, was eben die Werte der letzten 30, 40 Jahre war, aufgebrochen. Und das Buch hat mich unter anderem sehr erschüttert. Und ich kann mich erinnern, dass ich dann irgendwann auf Oshos Bücher gestoßen bin. Und Osho, obwohl er selber ja philosophisch gebildet war, hat ja wirklich permanent mit seinen Dialogen nur darauf abgezielt, wirklich die Kopfigkeit kaputt zu schießen. Und das war einerseits eine Befreiung, aber andererseits, ich habe mich schuldig gefühlt, denken zu können. Und es war eine interessante Erfahrung.
Wow. Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich neidisch sein soll oder froh bin, dass ich da nicht durchgehen musste. Weil, ja, es ist wirklich spannend zu schauen, diesen Prozess, den man dann mitmacht, der in meinem Fall halt ein bisschen anders aussieht, aber jetzt rückblickend eigentlich zu ähnlichen Schlussfolgerungen kommt. Mhm. Also das, was du gesagt hast, wie können da Werte wieder zusammenkommen in einem höheren Kontext? Und wenn ich beschreiben sollte, wie diese neue Männlichkeit oder diese neue Männerkultur aussieht oder aussehen könnte, sehe ich das eigentlich als ein Ausdruck von Stärke und das durchaus auch als eine physische Stärke gemeint und eine Art von Verletzlichkeit, die man Demut nennen könnte. Aber ich finde den Begriff Verletzlichkeit eigentlich sehr schön, weil der Anteil in uns, der die Moderne in sich trägt, der sieht Verletzlichkeit oft als als Schwäche und der Anteil der Postmoderne in uns sieht Stärke oft als Arroganz und Überheblichkeit, weil man sich so sehr mit dieser Innerlichkeit identifiziert. Und für mich ist es diese beiden Aspekte, die so ähnlich wie unser letztes Thema, Wille und Hingabe, fast gar nicht zusammenpassen oder nicht zusammengehören, dass die zusammenkommen auf einer tieferen Art und Weise, wo Stärke eine viel tiefere Anbindung hat und Verletzlichkeit auch etwas viel Tieferes meint als nur diese Hypersensibilität, die Postmoderne entwickelt hat.
Damit sprichst du auch etwas an, was in unserer Arbeit bei Enlighten Next ja auch seit Langem eine große Rolle spielt, weil man muss auch dazu sagen, dass Endo Cohen in seiner Arbeit mit den Inner Circles von Enlighten Next auch eine bewusste Teilung der Arbeit macht in der Arbeit mit Männern und in der Arbeit mit Frauen und hier teilweise verschiedene Schwerpunkte setzt, weil so sein Ansatz es hier verschiedene Nüsse zu knacken gilt. Und die Nuss, die es bei uns postmodernen Männern zu knacken gilt, hat er ja auf den Punkt gebracht, dass wir postmoderne Männer, wir sind schwach und arrogant und was es braucht, ist demütig und stark. Und wir haben viel über diese Kombination von von arrogant und schwach einerseits und demütig und stark andererseits gesprochen, weil es eigentlich eine Kombination ist, die steht so verquer, mhm. weil demütig und schwach eigentlich eher zusammenpasst und stark und arrogant irgendwie zumindest irgendwie zusammenpasst. Aber in vielen Reflexionen, wir haben ja viel darüber gesprochen in unseren Männergruppen, wo das wirklich Teil der Arbeit war, zu sehen, dass unser postmodernes Mannsein wirklich diese Hin- und diese Pendelbewegung hat zwischen einer wirklichen Hyperarroganz, dieses auf Englisch heißt das schon cocky, ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort das heißt, also dieses Anmaßende. Und sobald diese Hochnäsigkeit angekratzt wird, in eine weinerliche Verletzlichkeit sich fallen zu lassen, dass weder ein traditioneller Mann noch ein moderner Mann je zulassen würde. Also diese weinerliche Selbstmitleid und dieses weinerliche Selbstmitleid und diese Hybris von Arroganz sind beides Merkmale, die ich sowohl von mir sehr stark kenne, als auch vielen von meinen postmodernen Mitmännern.
Ja, und in gewisser Weise sehe ich das jetzt auch als so ein Pendel zwischen den traditionellen Werten und den postmodernen Werten. Und was Andrew Cohen dann halt auch sehr betont, ist die Wichtigkeit von Integrität, die eigentlich noch wichtiger ist, als erleuchtet zu sein, weil wirklich eine Integrität zu entwickeln, die diesen Pendeln standhält und die wirklich großen Herausforderungen standhält, weil man weiß, wofür man da ist und war und der Kontext seines Daseins nicht nur die postmoderne Individualität ist oder die traditionellen Werte, sondern dass man wirklich verankert ist in einem Kontext, der über das beides hinausweist. Das ist etwas, was wir in unserer Arbeit dann auch sehr stark gesehen haben, wie sehr ein neues Mannsein und auch eine neue Männerkultur, wo wir gemeinsam auch eine Kameradschaft halten, die jetzt nicht das Alte ist, und gleichzeitig die wirklich von einem tiefen Vertrauen in etwas ist, was gleichzeitig unsere Autonomie nicht in Frage stellt. Das ist halt sehr entscheidend.
Und Vertrauen auch in etwas, was mich in meiner Besonderheit, in meiner ich bin speziell etwas Besonderes, radikal übersteigt.
Ha, genau.
Und das ist ja auch so, dieses typische, wenn es nicht nur männlich, aber halt postmodern, aber eben auch männlich, ja, dieses ich und meine Wichtigkeit. Und da diese andere Seite dieses Pendels die andere Seite des Pendels, sondern die andere Seite dieses Gegensatzes, ja, diese Verbindung von Demut und Stärke. Und ich glaube, wir haben viel Zeit gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was damit gemeint sein kann. Und für mich hat sich in dieser Auseinandersetzung immer wieder dann herausgeklärt, wie diese Demut eine ganz andere Form von Verletzlichkeit ist als diese Weinerlichkeit. Mhm. Dass diese Demut eine Verletzlichkeit ist, die nicht zusammenbricht, und das ist vielleicht der Hauptunterschied, nicht auf mich selbst bezogen ist. Und das ist der Hauptgegensatz zu diesem Weinerlichen, weil in dem Weinerlichen bin noch immer ich im Mittelpunkt, in der Demut bin ich es nicht. Das heißt, ich erkenne etwas, das übersteigt mich in meiner Wichtigkeit. Ich erkenne einen höheren moralischen Kontext. Letztendlich einen moralischen, aber auch spirituellen Kontext, der mich braucht. Und da kommt das Thema von unserem letzten Gespräch mit rein, der meine Hingabe braucht. Und einfach zu sehen, dass das mich braucht und dass das wichtiger ist, als ich in meiner Wichtigkeit und auch in meinem, wie ich mich sehe oder was auch immer, verlangt einen Haufen Demut. Aber, und das ist das Interessante, es im gleichen Atemzug auch meine Stärke. Weil wenn ich das so sehe, kann ich meine Demut gar nicht ohne die Stärke leben. Also die Demut braucht meine Stärke, weil ich etwas halten muss, weil ich für etwas da sein muss. Und allein diese Haltung ist ganz und gar nicht postmodern.
Ja, genau, so sehe ich das auch. Und was du sagst mit dieser moralischen Stärke, die das eigene Selbst übersteigt, weil diese Weinerlichkeit ist ja letzten Endes das angegriffene Ego, mhm. was verletzt wird, wenn man merkt, man ist nicht der, der man vorgibt zu sein. Und das ist ja auch die größte Herausforderung für das postmoderne Ego.
Ja.
Und dann, wenn das halt der Kontext ist, in dem man immer noch zutiefst eingebettet ist, dann fällt man natürlich in solchen Momenten zusammen. Und was du beschreibst, und das ist auch der Kontext, den wir miteinander teilen, wo es letzten Endes egal ist, ob man jetzt mehr traditionell aufgewachsen ist oder postmodern, mhm. weil es ist etwas, was selbst das übersteigt. Und das finde ich ja so unglaublich spannend, weil du hast ja Endo Kohn erwähnt, unseren spirituellen Lehrer. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich zu diesem Kontext erwacht bin, der so wichtig ist für diese Arbeit, die wir machen, dass das Erste, was er mir dann gesagt hat, war, ich muss mein Mind verstehen. Ich muss anfangen, mein Mind zu verstehen. Und ich wusste damals gar nicht so richtig, was er meinte, aber er meinte genau das. Ich muss jetzt durch die Postmoderne gehen. Ich muss anfangen, diese Innerlichkeit zu entwickeln, dieses tiefe Verständnis von psychologischen Zusammenhängen. Ja? Eine viel breitere Wahrnehmung und Sensibilität entwickeln.
Ja.
Aber von diesem erfahrenen, größeren Kontext.
Ja,
ohne sich darin zu verlieren. Und ja. insofern kann man das auch als einen Ausdruck oder als ein Beispiel dafür nehmen, was diese neue Männlichkeit ist.
Ja. Das ist ein guter Punkt, weil es illustriert, dass diese Stärke, die wir ansprechen, ohne diese Innerlichkeit, also ohne dieses sich innen kennen, gar nicht möglich ist. Dass eine traditionelle Stärke, die durchaus ihre Stärke hatte und in ihrer Zeit auch ihre Berechtigung hatte, die nicht nur schlecht war, heute vollkommen flach sein würde. Mhm. Weil hier, es wäre so, es wäre die Hälfte der Welt, nämlich unsere Innenwelt, nicht Teil dessen, worauf wir uns beziehen. Aber die Stärke, die wir hier brauchen, ist diese Wahrnehmung des Innerns und diese Wahrnehmung des Innerns aber in einer Weise, die sich nicht nur auf uns selbst bezieht, sondern auf ein großes Ganzes. Und deswegen ist es auch spirituell, weil hier spirituell und moralisch, weil etwas da ist, das mich übersteigt, das mich fordert und auf das ich mich beziehen muss, zu dem ich eine Beziehung, wie du es richtig vorher auch meines Erachtens gesagt hast, der Integrität entwickeln muss. Das ist eine moralische, ethische Frage, diese Beziehung, die Integrität, aber ich kann das nur in der Art und Weise machen, wenn ich es aus einer Tiefe heraus mache, die zuerst einmal entwickelt sein will.
Mhm.
Und das verdanken wir unter anderem wirklich den letzten Jahrzehnten, dass hier viel Tiefe entwickelt wurde.
Ja, ich fand es gerade spannend, wie du gesagt hast, diese Stärke, die wir aus der Moderne kennen, wäre halt dann nur flach, und dem stimme ich halt voll zu, weil oft, es gibt ja in der Postmoderne auch diese Nostalgie, ja, weil die Postmoderne ja diese Kameradschaft verloren hat, ja, weil jeder so sehr auf sich selber bezogen ist, ist man als Mann auch eigentlich viel mehr isoliert und getrennt voneinander. Mhm. Und wenn man dann diese Kameradschaft erlebt, die halt da ist, wenn man zusammen in den Krieg zieht oder zusammen halt für eine Fußballmannschaft ist,
oder zusammen auf die Berge steigt.
Genau. Ja. Und was ja wirklich ein sehr, sehr großer Wert ist, ja, der auch der ja Männerfreundschaften geschmiedet hat und viel möglich gemacht hat.
Mhm.
Ja, aber dass wir da nicht zurückgehen können, aber dass wir diese Stärke eigentlich miteinander wieder lebendig machen können auf einem höheren Niveau und in einem größeren Kontext, der im Grunde genommen die Individualität mit einschließt und gleichzeitig übersteigt.
Hm. ich muss eine Geschichte von meinen Wiener Jahren erzählen, die, glaube ich, hier sehr reinpasst und das sehr illustriert. Ich habe sie auch schon mal in einer Kolumne in unserem Magazin, damals noch in Light Next, was wir jetzt als in Light Next Impulse wieder herausgeben, geschrieben. Da ging es darum, ich habe damals in meiner Studienzeit wahrscheinlich mehr Demonstrationen organisiert als Hörsäle besucht. Und eine der größten Demos, die wir damals organisiert haben, wo ich auch einer der Organisatoren war, und das war die Zeit der Friedensbewegung, die Zeit der NATO-Nachrüstung, all das, zumindest die Westdeutschen werden das voll und ganz nachvollziehen können. Es gibt in Wien einen sehr großen zentralen Platz, direkt neben dem Kaiserpalast, neben der Hofburg, wie sie heißt, und der Platz heißt Heldenplatz. Und wir fanden damals, das ist der schrecklichste Name, den ein Platz überhaupt haben kann.
Wow.
Und wir haben wirklich, das war monatelang, eine Kampagne geführt, diesen Platz umzubenennen, natürlich einen Friedensplatz, weil wir brauchen keine Helden mehr. Also es gibt nichts Böseres als den Helden, weil Held ist gleich Nazi, ist gleich Krieg, ist gleich Faschismus. Das, so habe ich wirklich gedacht, und so haben wir alle gedacht. Und an dem zeigt sich, glaube ich, sehr viel, weil ich bin heute so tief überzeugt, wir brauchen neue Helden. Wir brauchen wieder das Heldische. Und damit meine ich nicht den Stechschritt von Marschkolonnen, sondern damit meine ich eine Haltung von Menschen, die ihr Leben dafür geben, also ihr Leben dafür einsetzen, für einen größeren Kontext zu leben und das ist das Heldische, die bereit dafür sind, einen großen Preis zu zahlen, weil sie Werte haben. Weil diese Werte ihnen so wichtig sind, dass es ihnen wert ist, einen großen Preis zu zahlen. Dieses heldische Eintreten für etwas, das ich wirklich damals als das allerletzte empfunden habe, empfinde ich mittlerweile als einer der wichtigsten Qualitäten, die wir entwickeln müssen, wenn wir wirklich Teil einer Geschichtsbewusstsein- und Kulturevolution sein wollen, ein aktiver Teil, weil es sind immer die Helden, die Geschichte bewegen.
Wow, das ist ein tolles Beispiel dafür und illustriert für mich natürlich rückblickend auch sehr die Zeit der Postmoderne, ja, und wie stark diese neuen Werte von Frieden, von Freiheit, von Gleichheit, ja, wirklich das Ableben von Hierarchie, einfach seinen Ausdruck finden wollten. Und wo man jetzt halt sieht, dass das auch eine Sackgasse ist. Und den Preis, von dem du sprichst, den man zahlen muss, ist meiner Ansicht genau diese hyperentwickelte sensible Individuum, was man hinter sich lassen muss, um sich mit einem Kontext zu identifizieren, der einfach einen tieferen Sinn gibt. Und das ist ein wirklicher Preis, den man zahlen muss. Und der ist, glaube ich, auch, der ist so real und ist genau auch das, warum es, glaube ich, nicht so leicht ist, darüber auch miteinander zu sprechen. Weil wir auch tief embedded sind in dieser extremen Individualität. Yeah.
Und dann zu sehen, dass die Postmoderne durchaus auch großen Schaden angerichtet hat. Weil einfach diese generelle diese undifferenzierte Disqualifizierung von, ich sag's mal so, heldischen Qualitäten. Und es ist insofern ein wunderschönes Wort, weil die Provokation schon so drinnen steckt. Also selbst in mir höre ich den Widerspruch, warte mal, Held, das jetzt gehst du aber ein bisschen zu weit. Aber genau das ist das Schöne in diesem Wort, dass man so den eigenen Widerspruch, den eigenen Stachel merkt, der sich dagegen aufrichtet. Das heißt, diesen eigenen postmodernen Protest dagegen, das ist doch wirklich was Schlechtes. Und in unserer Arbeit kommen wir auch immer wieder ja in die skandinavischen Länder. Und ich war jetzt öfter schon in Kopenhagen. Es ist, man kann es teilweise auch in Amsterdam sehen, aber Kopenhagen, Stockholm, in diesen nordischen Ländern, wo die wirklich wahrscheinlich wie keine andere Gegend dieser Welt die postmodernen Reinkultur ist. Also es gibt überall in allen Ländern, nicht in allen Ländern, allen entwickelten Ländern postmoderne Nester. Mhm. Es gibt in Amerika San Francisco, die Bay Area oder Boulder in Colorado. Aber es ist immer eingebettet in ein größeres Ganzes. Aber in einem Land wie in Schweden oder in Kopenhagen, da ist es im Prinzip das ganze Land, das diese postmoderne Kultur als Kultur angenommen hat. Und insofern ein interessantes Experimentierfeld zu sehen, was hier rauskommt. Und ich finde es total spannend, wie verunsichert Männer dort sind. Mhm. Wie verunsichert Männer sind, weil sie, um es auf den Begriff des Heldischen wieder zurückzubringen, diese Qualitäten, die ja irgendwie auch was mit männlichen Qualitäten zu tun haben oder zumindest mit männlichen Qualitäten assoziiert werden, ob sie jetzt natürlich damit zu tun haben, das meine ich alles gar nicht, aber sie werden damit assoziiert. Und deswegen auch, deswegen sind sie auch Teil der Verunsicherung. Und du merkst, wie hier eine ganze Reihe von verunsicherten Generationen heranwächst, von Männern, die nicht wissen, was sie sein sollen. Wirklich von Männern, die nicht wissen, was sie sein sollen, weil es ist offensichtlich, das alte Patriarchalische, das kann es nicht sein. Aber was ist das, was es sein soll? Und diese Verunsichertheit ist oft in einer wirklichen ausgeprägten, nur selbst feminine Qualitäten entwickelnd und nichts gegen feminine Qualitäten, aber der Begriff Heldische bringt es auf den Punkt. Wenn das fehlt in unserem Menschsein, nicht nur für Männer, wenn das Heldische fehlt in unserem Menschsein, fehlt etwas Wichtiges, weil das sind die Elemente, die wirklich Menschen auch dazu halten, für höhere Werte einzustehen.
Ja, das teile ich sehr mit dir, Tom, also diese Wahrnehmung. Und ich frage mich dann manchmal, welche Gesellschaft oder welche Männerkultur jetzt mehr prädestiniert ist, in ein neues Zeitalter durchzubrechen. Ja, also die zu einem Extrem diese postmodernen Werte leben und zutiefst embedded sind. Oder so wie wir in Deutschland, die jetzt durch die Vereinigung im Grunde genommen zwei verschiedene Wertesysteme zueinander finden, durch einen bewussten Umgang damit viel, viel leichter auch den nächsten Schritt gehen können. Weil einen großen Wert, den ich erlebe, ganz persönlich, ist überhaupt das Erwachen zur Wahrnehmung von Bewusstseinsentwicklung und dann auch die Möglichkeit, sich durch verschiedene Bewusstseinsstufen durchzuentwickeln. Ja, also von der Moderne durch die Postmoderne bis hin zur Postpostmoderne. Und ich glaube, das ist ja auch eine riesen Errungenschaft des postmodernen Denkens, dass man Bewusstseinsentwicklung erfahren kann und bewusst gestalten kann. Insofern denke ich manchmal, dass in den skandinavischen Ländern, die zutiefst embedded sind in einer Struktur, es möglicherweise schwerer ist, da durchzubrechen. Oder das Leid ist so groß, dass es genau das braucht, um darüber hinauszugehen.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir werden die Antwort in der Praxis, im Labor der Praxis erkunden müssen. Und wir sind auch mit unseren Freunden in Skandinavien eher intensiv in Austausch darüber. Und das ist auch Teil unserer Kulturarbeit, unserer internen Kulturarbeit, einfach sich anzusehen, wie sich sowas entwickelt und was ist hier eine postmoderne Konstellation, was ist eine Konstellation, die darüber hinausgeht. Und ein Aspekt, den ich noch mit reinbringen möchte, ist natürlich auch das Verhältnis zwischen den Geschlechtern. Und ich glaube, da kommt ja auch dazu, die alten Rollenverhältnisse, die traditionellen Rollenverhältnisse sind aufgebrochen, zumindest zu einem guten Teil aufgebrochen. wir haben eine Freiheit von Beziehungsmöglichkeiten, die, ich sage jetzt nicht, dass sie unbeschränkt sind, aber sie sind ziemlich weitreichend. Ebenfalls für frühere Generationen vollkommen unvorstellbar, welche Möglichkeiten wir haben, miteinander in Beziehung zu gehen. Aber sowohl für Männer als auch für Frauen ist eigentlich der Bezugspunkt der Geschlechterbeziehung vollkommen implodiert auf eine reine Ich-Du-Frage. Also es ist nur die Frage, wie ich ein Gegenüber habe, mit dem ich glücklich werden kann. Den wir zwei, also dieses wir zwei glücklich werden können. Das war in früheren mimetischen Kulturen nicht so. Der Punkt in einer traditionellen Kultur war nicht, dass die zwei glücklich werden, also nicht, dass es kein Punkt war, aber das Punkt war, dass die Familie erhalten wurde, deswegen auch die, was wir noch immer aus türkischen Verhältnissen kennen, die Zwangsverheiratung, wo das private Glück der zwei wirklich nicht der Punkt ist. Der Punkt ist, dass die Familien miteinander Arrangement finden, die den Familien zugutekommen oder dann auch den Staaten zugutekommen. In modernen Verhältnissen ist es hier wirklich auch, dass hier etwas gehalten werden kann, das gesellschaftlichen Fortschritt ermöglicht. Wobei in der Moderne selber schon diese Individualisierung der Fall ist, aber die Individualisierung ist in den letzten Jahrzehnten einfach so radikalisiert, dass nichts anderes übrig geblieben ist als die romantische Zweierbeziehung. Und ich hatte ja vor 2-3 Wochen jetzt bei der Integralen Konferenz in Berlin einen Workshop mit meiner wirklich lieben Freundin und Kollegin Elisabeth de Bold, die als Entwicklungspsychologin von Harvard wirklich eine und auch jahrzehntelange Feministin einfach eine beeindruckende Frau ist und einen unheimlichen Sachverstand zu dieser Frage hat. Und das Thema unseres Workshops war Gender Relationship Beyond Gender. Und was wir in diesem Workshop herausgearbeitet haben, ist, dass wir erst wirklich dann eine neue Form des Miteinanders auch zwischen den Geschlechtern entwickeln können, wenn wir unseren Blick aufmachen, dass Menschsein einen viel größeren Kontext hat als diese romantische Beziehung, dass wir Teil eines großen Werdensprozesses sind, als Menschheit, als Kultur, der uns braucht. Und erst wenn wir uns wirklich auf dieses Wir werden gebraucht für diese kulturelle Entwicklung, für diese kulturelle Entwicklung als Menschen, wenn wir das wirklich an uns ranlassen, können wir von dem Blickwinkel her eine Beziehung auch zwischengeschlechtlich miteinander entwickeln, die das Romantische drinnen hat, das Sexuelle drinnen hat, aber die nicht allein davon lebt, sondern die aus einem tieferen und breiteren Menschsein und Verständnis von Menschsein lebt und dadurch auch sehr viel halten kann. Weil ich glaube, dass viele unserer psychologischen Probleme hauptsächlich daraus kommen, weil wir haben keinen Kontext mehr außer unserer Befindlichkeit und deswegen explodiert unsere Befindlichkeit und die Probleme unserer Befindlichkeit ins Unendliche, weil nichts mehr sie in ihre Relationen zurückbringen kann, in denen sie eigentlich sind. Das heißt, wir müssen ein tiefes Verständnis entwickeln, dass wir als Menschen, unabhängig ob Mann oder Frau, Teil eines Werdensprozesses sind, der uns braucht und dass unsere Würde als Mensch und unsere Würde eben auch als Mann davon abhängt, inwiefern wir uns dem auch hingeben wollen, dafür eintreten wollen und dann in dem unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, auch unsere Beziehungen zum anderen Geschlecht mithalten. Das heißt, dass dann das Romantische, das Sexuelle durchaus wichtig sein kann, aber es ist nicht das Wichtigste.
Dem kann ich nur zustimmen, Tom. Das ist genau mein Erleben. Und weil du vorher diese Verunsicherung der Postmoderne beschrieben hast, ich glaube, gerade in Bezug auf so eine enorm starke Kraft wie Sexualität, wenn der Kontext nur die eigene Befindlichkeit ist und das eigene Fühlen, dann ist man eigentlich dieser Kraft so ausgesetzt und die nimmt solche Dimensionen ein im eigenen Erleben. Und man erlebt es ja auch, wie gerade im Bereich von Sexualität es Menschen so schwer fällt, da auch eine moralische Linie zu halten und moralische Integrität zu wahren. Und deswegen, was du sagst, ist generell so wichtig, aber gerade in Bezug auf der Beziehung zwischen Mann und Frau, ist es, glaube ich, besonders wichtig, dass beide Menschen halt einen größeren Kontext teilen miteinander, wo dann alle anderen Aspekte unseres Menschseins wieder seinen natürlichen Platz finden und auch eine natürliche Ethik und Moral finden.
Genau. Schön. Ich würde gern jetzt auch das Gespräch aufmachen und sehen, ob es von unseren Hörern, aber auch Hörerinnen Fragen zu dem heutigen Thema gibt. Dazu wieder die Telefonnummern. Die deutsche Telefonnummer ist 0234 543 98 10. In Österreich 0126 505 40. Schweiz 044 595 90 30. Der Zugangscode 92 54 32 und die Raute-Taste. Und wie immer, die Grundschaltung der Telefone ist die Stummschaltung, das heißt, Sie müssen dann noch mit der Stern-6-Tastenkombination Ihr Telefon freischalten und können dann nach Ihrem Gesprächsbeitrag wieder mit Stern-6 Ihr Telefon stummschalten. Die E-Mail-Adresse, unter der Sie uns schriftlich erreichen können, ist radio@enlightennext.org, radio@enlightennext.org. Und ich sehe, die Technik sagt, die Leitungen sind offen. Wenn jemand in der Leitung ist, wir würden uns über Ihren Beitrag freuen.
Hallo Tom, hallo Steffen, hier ist Frank.
Hallo Frank.
Guten Abend. Ich würde gerne nochmal auf dieses Heldenthema zurückkommen, weil das stößt bei mir immer so einen Punkt an, weil Helden für mich eigentlich keine Helden sind, sondern sie werden eigentlich von den passiven Beobachtern dazu gemacht, als Ersatz für eigenes Handeln. Und die Helden stehen eigentlich draußen und ich bin entweder der Beobachter oder ich bin selber der Held. Ich glaube nicht, dass der Held sich selber als Held empfindet. Eine absolute Überzeugung, die vielleicht von außen dann als heldisch, und das Wort, das Tom benutzt hat, fand ich dann auch toll, heldisch empfunden wird, das ist etwas, was Integrität ausdrückt, nämlich ein Stand in mir selber. Und das ist eine Stärke. Und dann kommt auch wieder diese Demut ins Spiel. Das fand ich, diesen Bogen hatte ich dann auch einmal ziehen können. Und das fand ich dann wunderschön, dass das, die Demut, Integrität, Stärke und Demut mit dem Heldischen in Verbindung steht.
Ja, das hast du meines Erachtens auch wirklich schön auch zusammengefasst. Und da kannst du auch durchaus recht haben, dass der Held sich selber nicht unbedingt als Held sieht.
Ich glaube auf jeden Fall nicht. Das ist auch der als mutig gilt. Der empfindet sich selber nicht als mutig, glaube ich, weil er tut, was er tut, aus einer absoluten Überzeugung, dass es nichts Besseres gibt. Ja. Und das ist halt das Charismatische. Das ist wunderschön, wenn jemand sowas sieht. Ne? Ja, Aber der fühlt sich nicht mutig.
Ja, nee. Und der Punkt ist natürlich, er tut es einfach. Er tut es trotzdem. Und er ist von einem objektiven Beobachter aus gesehen mutig. Und es gehört wahrscheinlich auch zur Demo dazu, obwohl es eigentlich, glaube ich, auch durchaus anders sein kann. Es kann durchaus sein, dass jemand sehr wohl wahrnimmt, dass er mutig ist und es trotzdem ist. Aber da ist natürlich auch dann diese schöne, feine Linie zur Arroganz.
Und, ja, ganz bestimmt, ja.
Und da gibt es viel auszuloten, ja. Aber gleichzeitig auch dieses Selbstvertrauen zu haben, jetzt nicht zu sagen, hey, ich darf mich nicht als mutig sehen, nur damit ich nicht arrogant bin. Wenn mein Mut gefragt ist, braucht es meinen Mut. Und es ist durchaus okay zu sehen, hey, ich bin mutig und es ist noch nicht die Arroganz. Aber ich gestehe dir zu, das ist eine feine Linie und die braucht sehr viel Selbstwahrnehmung und auch das, was Steffen vorher angesprochen hat, sehr viel Integrität. Und auch zu sehen, wie schnell in allem Arroganz einschießen kann.
Bin ich absolut mit dir einer Meinung. Ich habe für mich herausgefunden, dass an der Stelle, wo Mut hingeht, das Wort Mut ist halt einfach irgendwo belegt bei mir, als etwas zu tun, oder jemand tut etwas, von dem ich nicht glaube selber, dass ich es tun könnte. Und deswegen von außen betrachtet gibt es Mut. Für den, der tut, gibt es diesen Mut, glaube ich, nicht. Da ist es tatsächlich Integrität, eine absolute Überzeugung. Es gibt keine Alternative zu dem, was er tut. Deswegen tut das auch mit der Integrität.
Eine einfache Frage an dich, ja?
Ja.
Bist du schon einmal von einem 10-Meter-Brett gesprungen?
Ja.
Also ich bin gesprungen und ich habe eindeutig den Eindruck gehabt, das hat meinen Mut gebraucht, das zu tun. Also ich war mir im Moment des Absprungs sehr bewusst, dass das ein Augenblick das war, der meinen Mut gebraucht hat, weil ich wäre fast nicht gesprungen.
Ja, aber eben nur fast, genau. Das ist natürlich der Punkt. Genau nur fast. Deswegen glaube ich, die Alternative für das fast gab es eben nicht. Du bist ja gesprungen.
Ja, die gab es ja wohl, das war ich mir ja sehr bewusst, dass es die Treppe auf der Hinterseite gab.
Aber ich glaube, das ist dieses Quantum an Überzeugung, an Antrieb in eine Richtung,
ja.
Wir können es Mut nennen, weil dieser Teil, der da noch raus will, ja noch wach ist.
Ja. Aber ist es nicht interessant, dass wir so eine Schwierigkeit mit Mut und mit Heldentum haben? Ich glaube, unsere Väter, zumindest unsere Großväter, hätten diese Schwierigkeit nicht gehabt.
Ja.
Ja, und ich dachte jetzt gerade, wo ihr beide gesprochen habt, dass der Heldentum, von dem wir sprechen, ja wirklich viel mit der Integrität zu tun hat. Und wenn Tom auf dem 10-Meter-Brett steht, dann springt er, weil er die Integrität hat, weil er weiß, dass er springen muss, weil so viel daran hängt. Nicht nur er selbst, seine eigene Person, sondern vielleicht ein viel größerer Kontext ist abhängig davon.
Um die Tatsache auf dem Boden zu hören, meine Freunde standen unten und schauten zu. Das war der Punkt.
Und die Mädels natürlich.
Das wollte ich so nicht formulieren.
Gut, dann war das ein persönlicher Kontext. Danke.
Bei mir war es so.
Ja, aber davon könnte ich auch viele Beispiele bringen.
Genau. Nee, aber um einfach den Punkt zu bringen, und ich glaube, das ist vielleicht einer der entscheidendsten für dieses Thema, wie sehr wir davon zurückschrecken, Helden zu nennen.
Ja.
Und allein allein dieses Zurückschrecken ist so ein Charakteristikum unserer Zeit. Und ich glaube, und das ist nicht nur für Männer, ja, dass wir Helden brauchen. Und dass wir eine neue Heldenkultur brauchen. Und die neue Heldenkultur ist natürlich nicht die alte, darf nicht die alte sein. Aber es ist auch nicht eine Kultur der Verdammung der Helden.
Ich finde es ja spannend, weil ich hab viel weniger Probleme mit Heldentum und Mut. Aber für mich finde ich das Gespräch interessant, neu zu definieren. Was ist denn dieser Heldentum und dieser Mut dann? Mhm. Wogegen, und das sehe ich jetzt, wer halt zutiefst in der Postmoderne aufgewachsen ist, der hat einfach eine Abscheu dagegen und muss sich damit auseinandersetzen, hat es vielleicht doch wieder einen Wert in dem Anspruch, den nächsten Schritt zu gehen.
Für mich hat das absoluten Wert. Ich hänge halt an diesem Wort Held fest, wobei mir heldisch viel, viel besser gefällt. Und ich weiß nicht, das, ich kann es gar nicht, ich, das ist ein ganz subtiler Unterschied. Das eine, das bin wirklich ich, als das, was das ich mir empfinde. Und ich drücke dann, oder das geht auch über mich hinaus, das drücke ich dann aus. Und das andere ist etwas, wie auch das Mutige, einem Bild nachlaufen und eigentlich etwas tun, was ich mir selber nicht zutraue. Das ist natürlich ein Wahnsinn, das ist ein Blödsinn. Mhm. Ne? Das, was ich unter Mut verstehe, wenn Mut, der eingefordert werden kann, was soll das sein? Das ist Selbstmord oder ich tue dann was, wozu ich die Kraft nicht habe oder auch die Idee dazu nicht habe. Also da fehlt mir zumindest mal ein großer Teil von dem, was Authentizität ausmachen würde und dann auch die Integrität nicht da wäre.
Ja. Wobei ich halt dazu sagen muss, oder dazu sagen möchte, dass ich nur meine Grenzen natürlich nur dann wirklich wahrnehmen kann, wenn ich bereit bin, über meine Grenzen hinauszugehen. Das heißt, hier auch etwas zu sehen, dass der Mut wirklich ein Risiko beinhaltet, weil wenn ich nur an meine Grenzen gehen will, werde ich meine Grenzen nie kennenlernen. Erst wenn ich bereit bin, sie zu überschreiten, werde ich wissen, wo meine Grenze ist und sie vielleicht sogar erweitern können. Ja. Aber da ist, und das ist der Teil, deswegen braucht es Mut, da ist die Möglichkeit des Scheiterns.
Ja, doch, absolut, glaube ich auch. Das spüre ich auch. Nur ich weiß auch, dass in dem Moment, wo ich mich als mutig empfinde oder sogar zum Helden würde, dass ich an der Stelle eigentlich über die Schwelle hinweg bin, das Alte noch tun zu können. Ich muss das Neue, Risikoreichere tun, weil das Andere, das Alte, für mich nicht mehr lebbar geworden ist.
Schön. Ja. Ja? So okay. Ich auch. Ja.
Jo.
Danke dir.
Danke euch. Schönen Abend noch.
Ja, dir auch. Steht außerdem noch immer 0-0.
Au, ich hab's rein.
Gut, eine Frage, die uns hier per E-Mail erreicht, schreibt ein Mann und eine Frau gemeinsam: Hallo, ihr Helden. Frauen werden wiederum verunsichert, wenn Männer nicht wissen, was sie sein sollen und fangen an, sich langzuweilen. Wie schaffen es Männer, ihre Heldenaspekte zu integrieren? In Deutschland sicherlich durch die historischen Ereignisse besonders ein Thema, da quasi gute männliche Vorbilder weitestgehend fehlten. Während in anderen Ländern, zum Beispiel Israel, diese Qualitäten anders nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt wurden, trotz der schwachen Vorbilder derer, die sich so das Trauma wie Dilemma zum Schlachtbank zu führen ließen. Wie können Männer hier voneinander lernen, diese doch so wichtigen Qualitäten auch vor dem Hintergrund der Genderfrage zu integrieren? Ich glaube, das ist genau das, was wir versucht haben, jetzt in dieser Stunde auch anzusprechen. Und ich glaube, der Grundaspekt ist, indem wir einfach nicht der Tatsache aus dem Weg gehen, dass diese heldischen Qualitäten gebraucht werden. Wir werden als Helden gebraucht, wenn wir wirklich Geschichte bewegen wollen. Und wenn wir uns einfach eingestehen, wir werden einfach in einer Weise gebraucht, die weit über unsere Komfortzone hinausgeht. Warum? Weil hier, wenn wir uns einfach einlassen auf den Prozess, einlassen auf die Geschichte, einlassen auf was kulturell sich hier entwickelt, wir sehen, dass hier Potenziale da sind, die nur verwirklicht werden, wenn Menschen vorangehen und sie verwirklichen und bereit sind, hier große Risiken einzugehen, um diese Potenziale in die Realität zu holen. Und wenn wir das sehen, Männer und Frauen, dann wird es Menschen geben, die hier bereit sind, Pionierfunktion einzunehmen. Und Pionierfunktion heißt das Risiko zu scheitern, heißt heldisches Verhalten.
Dem stimme ich voll zu und ich glaube, gerade mit dem Hintergrund dieser Frage wird es sehr nachvollziehbar auch, wie viel Mut und Heldentum es braucht, sich den Schatten der Geschichte zu stellen und trotzdem halt einen eigenständigen Weg in was Neues zu gehen und sich nicht den Erwartungen der Geschichte zu beugen und gleichzeitig sie auch nicht zu verdrängen und wirklich was Neues zu pionieren.
Genau. Und wir sind am Ende unserer Sendezeit angelangt und wir haben aus dringenden Gründen heute nicht die Möglichkeit zu überziehen.
Und es steht immer noch 0-0.
Es steht doch immer 0-0. Herzlichen Dank, Steffen.
Danke, Tom.
Danke auch den Zuhörern. Wir haben noch einiges hier an E-Mail-Fragen reinbekommen, die wir leider heute nicht beantworten konnten. Ich denke, das ist ein Thema, das uns weiter beschäftigen wird und weiter beschäftigen soll, weil ich glaube, dass hier wirklich viel auch an Arbeit von uns nötig ist, um wirklich zu sehen, was heißt das, dass Männer hier wirklich auch Schritte über die Postmoderne hinaus machen müssen. Herzlichen Dank und einen schönen guten Abend.
Danke.